Die Presse.
Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci.
In seinem Kleiderschrank nimmt der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu noch eine Videobotschaft auf. Kurz darauf wird er verhaftet. Der wichtigste politische Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte somit als Kandidat für die nächste Wahl beiseite geräumt sein. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Die türkische Opposition spricht von einem Putschversuch, insbesondere weil Erdogan bei der kommenden Wahl eigentlich gar nicht mehr antreten dürfte. Wie viel Widerstand wird die Zivilgesellschaft gegen diese jüngste Einschränkung leisten? Wie autoritär ist die Türkei unter Erdogan mittlerweile? Und wie könnte er tatsächlich planen, länger an der Macht zu bleiben? Das alles habe ich mit Duygu Özkan aus dem Außenpolitikressort der Presse besprochen. Hallo.
Hallo.
Duygu, der türkische Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu ist in der Nacht auf Mittwoch verhaftet worden. Ein Schritt, der viel Entsetzen ausgelöst hat. Mhm. Ich habe da von Mangel an Demokratie bis hin zu der Bezeichnung Staatsstreich viele Einordnungen vernommen. Vielleicht von Anfang an, was wird denn İmamoğlu eigentlich vorgeworfen? Wie geht man gegen ihn vor und was bedeutet das?
Mhm. Ja, Ekrem İmamoğlu ist Oberbürgermeister von Istanbul und in dieser Funktion schon seit längerem im Visier von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Regierungspartei und mit ihnen natürlich auch der türkischen Justiz. İmamoğlu wird schon seit Monaten, eigentlich schon seit Jahren mit Klagen überhäuft und wurde eben, wie gesagt, am Mittwoch festgenommen. Und ihm werden allerlei Sachen vorgeworfen, teils obskure, nebulöse Vorwürfe sind darunter. Aber in diesem Fall dürfte folgenschwer der Vorwurf sein, er habe mit der PKK zusammengearbeitet, um seine Wiederwahl als Bürgermeister zu sichern. Und dieser Vorwurf der Terrorzusammenarbeit, Terrorpropaganda, ist natürlich so schwerwiegend, sodass sie ihn für Jahre an den Rand drängen könnten, also ihn dingfest machen könnten, ja, als Politiker. Ekrem İmamoğlu wurde auch sein Diplom aberkannt, einen Tag vor der Festnahme. Und das ist natürlich auch, also nach 3 Jahrzehnten, dass einem das Diplom aberkannt wird, das ist natürlich auch politisch motiviert, weil ohne Hochschulabschluss darf man sich in der Türkei nicht als Präsidentschaftskandidat bewerben. Und einen Tag später kam eben diese Verhaftung. Und Ekrem İmamoğlu selbst und politische Beobachter, Beobachterinnen in der Türkei haben schon seit längerem erwartet, dass so etwas kommen wird, dass irgendetwas passieren wird, dass er nicht mehr als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen kann. Aber dass er dann letztendlich festgenommen wurde, das kam dann doch unerwartet und hat das Land recht schockiert. Dazu muss man wissen, dass Verhaftungen von gewählten Politikern und Politikerinnen schon seit Jahren von Erdogan und der AKP und der türkischen Justiz angewendet wird, um unliebsame Politiker aus dem Weg zu räumen. Das betrifft insbesondere Politiker, Politikerinnen im Südosten des Landes, also kurdische Politiker oder Vertreter der pro-kurdischen Parteien. Aber in den vergangenen Monaten hat das auch vermehrt Vertreter und gewählte Bezirksbürgermeister der kemalistischen JHP getroffen. Also die Eskalationsstufe, dass die nach oben geht, beobachten wir schon seit Jahren. Und da ist die Verhaftung des Bürgermeisters, des JHP-Bürgermeisters von Istanbul, also der bekannteste Vertreter seiner Partei, die neueste Eskalationsstufe.
Bleiben wir mal bei İmamoğlu und seiner Person. Du hast es schon erwähnt, er galt als erfolgreichster Anwärter für die nächste Präsidentschaftswahl in der Türkei, die aber erst 2028 ansteht. Wer ist denn dieser Mann? Wieso fürchtet ihn Erdogan so? Und wieso wird er jetzt schon zur Gefahr, wenn doch die Wahl erst in einigen Jahren ansteht?
Das hat in erster Linie, würde ich mal sagen, mit İmamoğlu selbst zu tun. Er hat die Flucht nach vorne ergriffen, indem er von der Partei sich das Mandat genommen hat, als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen zu können. Und die Partei hat ihm dieses Mandat vorab schon gegeben, aber die offizielle Kür sollte am Sonntag stattfinden, also jetzt kommenden Sonntag. Und mit dieser vorzeitigen Wahl, mit dem vorzeitigen Beschluss, dass er als Kandidat ins Rennen gehen kann, hat er gewissermaßen das Momentum für sich schon gewonnen. In den türkischen Medien, in der Öffentlichkeit wurde sehr viel darüber geredet. Warum macht er das? Was sind seine Beweggründe? Ist er der geeignete Kandidat? Und so weiter. Das heißt, er hat so ein Momentum generiert und hat die Partei auch einigermaßen geschlossen. Es gibt intern schon sehr viel Kritik an seinem Vorgehen. Er tritt manchmal recht ruppig auf innerhalb der Partei. Aber er hat es geschafft, die Partei gewissermaßen zu vereinen und die Partei auch auf sich als Kandidat zu vereinen. Es gab ja einen anderen Konkurrenten, Mansur Yavaş. Er ist auch recht beliebt. Er wird von der Partei auch als sehr fähig erachtet. Er ist der Bürgermeister von Ankara. Aber İmamoğlu hat ihn gewissermaßen ausgebotet. Das heißt, er hat innerhalb der Partei eine Dynamik in Gang gesetzt, von der die Regierungspartei, von der Erdogan, ein bisschen überrumpelt worden ist. Und bei İmamoğlu muss man auch wissen, er ist der Bürgermeister von Istanbul und sich eine einflussreiche Person innerhalb der Partei, aber er ist nicht der Parteivorsitzende. Aber was er gemacht hat im vergangenen Jahr, vor allem seit seinem erneuten Wahlsieg in Istanbul im März 2023, eine straffe Neuausrichtung der Partei. Diese Architektur geht auf ihn zurück. Er hat es geschafft, die Partei neu aufzustellen, für einen Generationenwechsel zu sorgen, natürlich auch mit anderen Helfern, Helferinnen innerhalb der Partei, aber er war sozusagen die treibende Kraft. Und ihm ist es gelungen, was seinem Vorgänger Kemal Kılıçdaroğlu lange Zeit nicht gelungen ist. Und auch deswegen wird er von Erdogan und der Regierungspartei sehr kritisch beäugt.
Weil du jetzt schon Kılıçdaroğlu genannt hast, das war jener Mann, gegen den Erdogan bei der Präsidentschaftswahl 2023 knapp eine Mehrheit gewonnen hat. Damals hatten sehr viele Oppositionelle die Hoffnung, Erdogan aus dem Amt wählen zu können. Das ist dann nicht gelungen. Mhm. Wie steht es eigentlich seither um die türkische Innenpolitik? Also seit dieser letzten großen Wahl, wie hat sich Erdogans Position seither entwickelt? Aber vielleicht auch die allgemeine Lage in der Türkei.
Kılıçdaroğlu ist der Partei lange Zeit vorgestanden und er wurde auch sehr gemocht, er wurde auch geschätzt, er wurde insgesamt, im Türkischen sagt man, der nette Onkel, ja, so wurde er auch oft betitelt und so kam er auch rüber. Also jetzt nicht so eine Person, der aneckt, nicht so eine Person mit Kanten, nicht so ein aggressiv streitlustiger Politiker sozusagen. Ihm ist es nicht gelungen, die Partei über diese kritische 23, 24, 25% Grenze zu bekommen. Die Partei unter ihm war recht stabil, würde ich sagen, aber sie ist immer stagniert. Und das hat ihm auch die neue Generation, die neuen Vertreter der CHP, wie İmamoğlu und auch andere jüngere Personen, ihm vorgeworfen. Und was aber İmamoğlu und den neueren Gesichtern der CHP zu Pass kommt, ist der allgemeine Frust in der türkischen Bevölkerung Erdogan gegenüber, der Frust über die wirtschaftliche Situation, die Inflation und natürlich auch alle Auswirkungen internationaler Konflikte auf die Türkei, des Ukraine-Konfliktes und natürlich auch des Bürgerkrieges in Syrien. In der Türkei leben ja Millionen syrische Geflüchtete. All das, also diese internationale Lage, diese globalen Veränderungen und im Zusammenspiel mit den innenpolitischen Veränderungen haben auch das Momentum ergeben für die neue Generation der CHP und auch dem Generationenwechsel von Kılıçdaroğlu zu İmamoğlu.
Also das sind wahrscheinlich auch Vorgänge, die Erdogan ganz besonders genau beobachtet. Er absolviert ja aktuell seine zweite Amtszeit als Präsident und dürfte eigentlich bei der kommenden Wahl gar nicht noch einmal antreten. Jetzt vermuten viele Beobachtenden, dass er das sehr wohl plant und auch plant, weiter an der Macht zu bleiben.
Das wird auch in der Türkei sehr intensiv debattiert. Er hat es selbst nie zur Sprache gebracht und wird es wohl auch nicht tun, es sei denn, er kann sich sicher sein, dass er jetzt die nötige Mehrheit im Parlament hat, um eben diesen Wunsch in die Tat umzusetzen, dass er sich eine dritte Amtszeit sichert oder eine lebenslange Amtszeit. Und in diesem Zusammenhang wird auch die aktuelle Annäherung der Regierungspartei oder der türkischen Regierung mit der PKK bzw. mit dem PKK-Führer Abdullah Öcalan gesprochen. Also die CHP aktuell ist nicht bereit, Erdogan die Stimmen zu geben, die er braucht für diese dritte oder lebenslange Amtszeit. Möglicherweise will er diese Stimmen von den pro-kurdischen Vertretern sich sichern. Und in diesem Zusammenhang wird der aktuelle Annäherungsprozess auch gesehen. Ob es so ist, wir wissen es nicht genau. Das sind alles Mutmaßungen. Und wir werden erst in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich richtig erkennen, worum es da tatsächlich geht.
Wenn es denn soweit kommt, denn İmamoğlu hat selbst vor seiner Festnahme noch eine Botschaft auf Social Media verschickt, wo er zu Widerstand aufgerufen hat. Demonstrationen sind jetzt vorerst verboten worden, es gab trotzdem Proteste. Hat Erdogan sich mit dieser Verhaftung vielleicht ein bisschen verschätzt?
Beobachte Erdogans politische Karriere schon sehr lange. Und was ich gelernt habe von seinem Wirken, ist, dass sich Erdogan nicht verschätzt. Die Tatsache, dass er jetzt verhaften hat lassen und nichts anderes ist diese Verhaftung, dass er verhaften hat lassen über die ihm hörige Justiz, denn Istanbuler Oberbürgermeister ist nur der nächste Schritt einer Eskalation, die wir schon seit längerem beobachten. Wir haben es auch vorhin kurz angesprochen. Jetzt wird das sicher innerhalb der Bevölkerung zu einer Protestwelle führen. Natürlich haben alle Verhaftungen bis jetzt, also die Türkei, so autoritär sie auch regiert wird, hat trotzdem eine lebendige Zivilbevölkerung, das darf man nicht vergessen. Das heißt, es wird zu Protesten kommen, es werden Menschen auf die Straße gehen, es wird auch in den Medien zu Gegenreden kommen, ja, zumindest in den noch unabhängigen Medien. Aber was mit dieser Verhaftung passiert ist, ist etwas, was die Gesellschaft in der Türkei in ihrem Kern schon seit einem Jahrzehnt erlebt. Das heißt, dass es İmamoğlu trifft, ist die nächste Stufe der Eskalation. Aber dass es passiert, dass alles rundherum, ist nichts Neues. Insofern glaube ich nicht, dass sich sehr viel ändern wird. Also das ist so meine Analyse aus dem Stand. Wir wissen es natürlich nicht. Aber Erdogan ist an anderer Stelle, also innenpolitisch schwächt er immer mehr ab, aber an anderer Stelle gewinnt er schon mehr an Stärke. Und das ist diese außenpolitische, also er als Präsident eines Landes, das immer wichtiger wird in diesem außenpolitischen Kontext. Und das kann er gegeneinander ausspielen, diese zwei Rollen.
Du hast es jetzt beschrieben als ein weiterer Schritt in einer Reihe von Eskalationsstufen. Anderwo habe ich gehört, dass diese Verhaftung jetzt schon eine Art Zäsur ist auf dieser Entwicklung hin in Richtung Autokratie. Wo befindet sich die Türkei?
Ich glaube, der Weg der Türkei in ein autokratisch regiertes Land unter Erdogan begann 2013. Wenn du mich fragst, ist das Jahr gewesen der Zäsur. Alles, was dann passiert ist, sind einfach Eskalationsstufen, die sich aneinandergereiht haben seit diesem Jahr. 2013 war das Jahr der Gezi-Park-Proteste und es war das Jahr, das gezeigt hat, dass es einen Bruch gibt zwischen Erdogan und seinem früheren Weggefährten Fethullah Gülen. Und es war das Jahr, das irgendwie schon Hinweise darauf gegeben hat, dass der zu diesem Zeitpunkt bereits angelaufene Friedensprozess Brüche haben wird. Und es war das Jahr, an dem Erdogan gemerkt hat, dass er außenpolitisch nach dem arabischen Frühling nicht so sehr glänzen wird, wie er sich erhofft hat. Innerhalb dieses Jahres ist so viel passiert, dass Erdogan nicht gefallen hat. Der größte Störfaktor war die eigene Bevölkerung, die sich gegen ihn aufgelehnt hat, mit diesen Gezi-Park-Protesten, die sich schnell ausgebreitet haben. 2013 ist die eigentliche Zäsur. Dann kam 2016, der Putschversuch hat einfach noch mehr beschleunigt, was er 2016 schon begonnen hat. Und ab dann, würde ich sagen, geht es mit dem Autoritären in der Türkei natürlich fröhlich weiter. Was man aber schon auch dazu sagen muss, ist, dass Erdogan mit seinem autoritären Regierungsstil und auch seinem autoritären Gehabe und die Art und Weise, wie er spricht und auftritt, er hat natürlich sehr viele Fans in der Türkei und Leute verehren ihn nach wie vor. Aber es hat nie einen Moment gegeben, wo er nicht eine Gegnerschaft hatte, auch innerhalb der Bevölkerung. So viele Menschen, wie ihn verehren, finden auch, dass sein autoritärer Stil ein Problem ist. Das heißt, ich habe es 2013 genannt, das waren die größten Proteste, aber sie sind nie wirklich abgeebbt. Er hat die Justiz gleichgeschaltet, er hat die Medien gleichgeschaltet, aber trotzdem bilden sich permanent neue Medien gegen ihn. Zivilgesellschaftliche Organisationen, Gruppen, Frauenverbände, LGBT-Gruppen, alles, was du dir ausdenken kannst, die gibt es. Und insofern hat er natürlich immer einen autoritär werdenden Regierungsstil an den Tag gelegt. Aber damit ist auch immer der Widerstand gegen ihn größer geworden. Das heißt, wir haben es natürlich mit einem autoritär regierten Land zu tun, dessen Bevölkerung aber ihn nicht alles machen lässt, was er machen will.
Es hat die Türkei unter Erdogan immer wieder versucht, sich gekonnt oder weniger gekonnt als international relevanter Player zu positionieren, eben beispielsweise im Ukraine-Konflikt, Entwicklungen, die aus Europa skeptisch beobachtet worden sind. Wie wird jetzt durch diese innenpolitische Veränderung das Verhältnis zu Europa?
Je stärker Erdogan auf der internationalen Bühne wird, je mehr er gebraucht wird, je mehr das Land gebraucht wird, muss man sagen, hat er ein bisschen das Pouvoir, innenpolitisch das zu machen, was er will. Und wir werden es auch jetzt mit İmamoğlu sehen. Also die ersten Reaktionen, muss man sagen, waren schon kritisch, aber doch recht verhalten. Sie waren vorsichtig, sie waren ein bisschen abwartend, abtastend. Der große internationale Aufschrei ist ausgeblieben. Und das hat auch damit zu tun mit der Rolle der Türkei in dem globalen Gefüge momentan, vor allem in dieser Region. Die Türkei dient ja auch eine Art als Pufferzone zwischen dem Bürgerkriegsland Syrien oder dem ehemaligen Bürgerkriegsland Syrien und Europa. Die Türkei nimmt viele Rollen ein momentan, auch im Gefüge zwischen Ukraine, Russland, Iran, Europa, Amerika und den anderen NATO-Staaten. Also diese globale Rolle, die der Türkei momentan zuteil wird, nützt Erdogan. Und er nutzt es auch innenpolitisch aus.
Du hast schon angesprochen, die Türkei ist ein NATO-Land. Das eröffnet vielleicht gerade vor den sich jetzt abspielenden Veränderungen, was dieses geopolitische Gefüge anbelangt, auch noch einmal dann ganz neue Handlungsoptionen. Und vielleicht ist das auch eben ein guter Zeitraum, wo man von Seiten Europas wenig diplomatischen Spielraum hat gegenüber der Türkei, weil man sie als NATO-Land braucht sozusagen.
Erdogan hat vor nicht allzu langer Zeit angeboten, dass für eine eventuelle Friedensmission in der Ukraine türkische Soldaten zur Verfügung stünden. Das haben nicht viele Länder gemacht, aber dadurch, dass er das gemacht hat, dass er dieses Angebot den europäischen Partnern gemacht hat, macht ihn schon zu einem Präsidenten, den man sozusagen in dieser Rolle ernst nehmen muss. Und das spielt er geschickt aus. Das hat er immer schon gemacht. Erdogan hat immer, egal in welcher Situation er sich befunden hat, strategisch gedacht und diese Strategien auch angewendet. Deswegen ist er auch dort, wo er jetzt ist.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, deiner Analyse dieser sich fortdrehenden Eskalationsspirale folgend, wie wird es in der Türkei weitergehen in den nächsten Jahren? Wie wird die Ausgangslage vor dieser anstehenden Wahl dann 2028 sein?
Es ist schwierig, eine Prognose zu treffen, insbesondere weil sich die innenpolitische Dynamik momentan in der Türkei doch recht verändert hat. Aber Erdogan wird meiner Meinung nach nichts unversucht lassen, um diesen Gegner, der sein stärkster Gegner ist, also Umfragen zufolge würde er gegen Erdogan gewinnen, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Er wünscht sich nicht İmamoğlu als Gegner in diesem Präsidentschaftswahlkampf in ein paar Jahren, sondern einen anderen, vielleicht schwächeren, einen biegsameren. Nicht so einen charismatischen wie İmamoğlu, der auch noch gegen ihn gewinnen würde. Das steht außer Frage. Und da in dieser Dynamik wird sich, glaube ich, nicht sehr viel verändern. Und es ist sehr wohl möglich, dass sich Erdogan weitere Amtszeiten sichern will. Was ich für die Türkei sagen kann und weswegen ich nie hoffnungslos war, was die Türkei betrifft, trotz allem, ist die Tatsache, dass der zivilgesellschaftliche Willen, nicht alles hinzunehmen, was Erdogan sagt und macht, nach wie vor ungebrochen ist und ungebrochen war eigentlich, seit er an der Macht ist, und dass sich das hoffentlich nicht verändern wird.
Duygu, herzlichen Dank.
Danke.
Nach der Verhaftung von Ekrem İmamoğlu ist es insbesondere in Istanbul trotz Versammlungsverbot und weiteren Festnahmen zu Protesten gekommen. Weitere Einordnungen meiner Kollegin Duygu Özkan finden Sie zum Nachlesen in den Shownotes. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.